ganz herzlichen Dank für die wunderbare Musik, für die Lieder, die ihr gespielt habt. Ich weiß gar nicht, ob euch allen bewusst ist, was für einen Schatz ihr damit habt, dass ihr so eine erstklassige Musik hier in der Gemeinde auch habt, die euch in das zum Lob Gottes mitnimmt, ja, auf einem ganz hohen Niveau. Dankeschön. Danke auch für den warmen Empfang. Also ich meine damit jetzt nicht die Temperaturen hier, sondern die Herzlichkeit von euch. Es ist einfach wieder schön, hier zu sein. Ich habe gerade vorhin nachgerechnet, von 2002 bis 2005 war ich hier. Damals waren wir noch ein bisschen jünger, die meisten so hier, ne? Ja, ich habe mich echt gefreut, als ich die Einladung bekommen habe. Und ja, möchte euch am Anfang der Predigt eine Frage stellen oder ein paar Fragen stellen. Wer wünscht sich von euch, dass Gott zu ihm spricht? Gehen gleich ein paar Hände hoch. Ja. Wer wünscht oder wer hat sich schon mal gefragt, was ist Gottes Wille? Was soll ich tun, Gott? Haben sich auch schon ein paar gefragt, ja. Warum fragen wir das? Warum wollen wir das? Warum wollen wir das, dass Gott zu uns redet? Warum fragen wir nach seinem Willen? Ich denke, in der Jugendzeit, wenn man ist, da, oder in zu so Lebensumbrüchen, Joachim, ja, ich habe so eine kleine Sommererkältung und da ist der Hals manchmal noch ein wenig rau. Ja, warum wollen wir das, war die Frage. Und wenn man jung ist und so entscheidende Punkte in seinem Leben hat, oder auch wenn man nach Krisen, da fragt man das, weil man Hilfe will in diesen Entscheidungen. Wir leben ja in einer Multi-Optionsgesellschaft und können ja ganz viele Sachen machen. Aber das ist das eine. Warum noch? Wenn ich so zurückdenke auch an die jüngeren Jahre, da war es auch so dieses, Gott, ich will mit hineingenommen sein in dein großes Abenteuer. Was hast du mit mir vor? Wo kannst du mich gebrauchen? Und dieses Bewusstsein, dass Gott uns gebrauchen will als seine Mitarbeiter, als seine Botschafter. Aber ist es auch manchmal anders, dass wir nach Gottes Willen fragen, dass noch eine andere Motivation dahinter steht? Nämlich die Motivation, damit dann alles glatt geht? Nach der Devise, ich gebe dir, Gott, was du willst von mir und dann sorgst du für mich, dass mir nichts Schlimmes mehr passiert. Weiß nicht, ob jemand von euch das von sich kennt. So platt würde das auch keiner sagen, vor allem nicht öffentlich. Aber entlarvend sind so Situationen, wo zum Beispiel der Missionar, den wir vielleicht kennen sogar und wo wir wissen, der hat das und das aufgegeben, vielleicht seinen tollen Beruf oder ein klasse Haus, was er sonst hier hätte haben könnte und ist weggegangen für Gott in die Mission und dann hören wir, der wird krebskrank und leidet elend und stirbt sogar. Und dann kommt so eine Frage hoch, hey Gott, wie kannst denn du das zulassen, wo er doch so viel für dich aufgegeben hat? Und das ist so was Entlarvendes. Da merken wir dann, eigentlich habe ich gedacht, doch diese Rechnung, der gibt was für Gott und dann passt Gott auf ihn auf, dass ihm nichts Schlimmes passiert. Ist es so? Für mich stellt sich daraus eine weitere Frage, nämlich, wer ist denn Gott für mich, für dich, wenn wir so denken. An welchen Gott glaube ich denn? An den, der sich in der Bibel in seinem Wort offenbart hat, in der Geschichte Israels, in seinem Sohn, in seinem Leben, das ja auch nicht ein Leben war von einem Höhepunkt zum nächsten? Glaube ich an diesen Gott, der dreieinige Gott, der den Anspruch hat, der Herr, wirklich der Herr, also der Chef meines Lebens zu sein? Oder bastel ich mir doch eher so ein Wohlfühl-, Wunscherfüllungsgott zurecht? An einen Gott, der mir mithelfen muss, damit ich Erfolg habe, damit es mir gut geht, damit ich glücklich bin, damit ich meinen Willen durchsetzen kann. Und damit mache ich mich zu Gott und Gott zu meinem Gehilfen. Lass ich Gott wirklich Gott sein in meinem Leben? Ich möchte mit euch jetzt einen Bibeltext anschauen. Da geht es um einen Mann, zu dem Gott geredet hat. Das, was wir uns wünschen. Gott, ich möchte gern dein Reden hören. Das hat Gott da gemacht. Und er hat seinen Willen offenbart. Wir können miteinander Jona 1 bis 3 lesen. Ich habe es hier an der Leinwand, seht das in der Luther-Übersetzung. Ich lese es mal parallel dazu in der Gute Nachricht. Das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn von Amittai. Er sagte zu ihm: Geh nach Ninive, der großen Stadt, und kündige ihr mein Strafgericht an. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Jona machte sich auf den Weg, aber in die entgegengesetzte Richtung. Er wollte nach Tarsis in Spanien fliehen, um den Herrn zu entkommen. In der Hafenstadt Jaffo fand er ein Schiff, das dorthin segeln sollte. Er bezahlte das Fahrgeld und stieg ein. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Jona wird noch einmal in der Bibel erwähnt, und zwar in 2. Könige 14, 25. Da wird was über ihn indirekt ausgesagt. Er hat im Nordreich von Israel gewirkt, circa 100 Jahre bevor Israel, also das Nordreich, verschleppt wurde nach Assyrien. Und zwar in der Zeit von dem König Jerobeam II. Das war der König, in dessen Regierungszeit das Nordreich die größte Ausdehnung hatte. Bis in die Nähe Assyriens konnte er sein Reich erweitern. Und genau das hat der Jona vorausgesagt. Da heißt es eben in 2. Könige 14, doch gelang es ihm, also dem König Jerobeam, alle Gebiete, die zum Reich Israel gehörten, zurückzuerobern, von Lebo Hamat bis hinunter zum Toten Meer. Damit ging in Erfüllung, was der Herr, der Gott Israels, durch seinen Diener versprochen hatte, durch den Prophet Jona, den Sohn von Amittai aus Gathhefer. Was sonst Gott noch durch Jona geredet hat, wissen wir nicht. Das ist uns nicht überliefert. Aber diese Botschaft, die hat er bestimmt gern überliefert damals, dass er gesagt hat, hey, unter diesem König wird unser Reich groß sein. Eine Erfolgsbotschaft. Sowas ist was Tolles, wenn man das weitersagen kann. Und jetzt geschah das Wort des Herrn wieder zu Jona. Das Wort geschah. Gottes Wort ist ein wirksames Wort. Es sind keine leeren Worthülsen, kein Geschwafel. Wir sind ja so langsam im bayerischen Wahlkampf Und da werden wir wieder viele tolle Versprechungen hören. Von jeder politischen Richtung. Und manche davon wird sich herausstellen, dass es leere Worte waren. Auch unsere Menschenworte, auch deine und meine Worte bewirken immer etwas. Wenn das so Wahlversprechen sind, die nicht eingehalten werden, dann ist es zumindest Enttäuschung, wenn ich diese Partei gewählt habe mit der Hoffnung, dass da was geschieht. Wenn das im Miteinander von uns ist und jemand verspricht mir was und hält es dann nicht, dann ist es vielleicht mehr wie Enttäuschung, dann ist es vielleicht auch Verletzung. Unsere Worte bewirken etwas und umso mehr noch Gottes Wort. Gottes Wort geschieht, Gottes Wort will etwas bewirken. Und er sagt zu Jona: Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Eigentlich klipp und klar, ne? Was er machen soll. Auf nach Ninive. Er gibt eine ganz konkrete Handlungsanweisung. Was er nicht macht, ist, dass er wie ein Navi ist, ne? Das uns dann sagt, und in 200 Metern bitte rechts abbiegen und so weiter. Ich habe auf der Herfahrt gedacht, wer weiß, was die hier alles straßenmäßig verändert haben. Ich schalte mal doch lieber mein Navi ein, dass ich mich nicht verfahre hierher. Aber ich habe festgestellt, ich hätte auch ohne Navi noch hergefunden. Bei der Umsetzung, den konkreten Schritten zu dem genannten Ziel, ist Jona selber gefordert, seine Reiseroute zu überlegen, wie viel Proviant nehme ich mit, welcher Karawane schließe ich mich an, welche Ausrüstung brauche ich. Das hat alles Gott ihm nicht gesagt. Als ich damals von Gott die Berufung bekommen habe zur Diakonisse, da hat Gott mich gefragt: Hella, würdest du für mich auch Diakonisse werden? Und ich habe damals kein Mutterhaus gekannt. Ich hätte schon das cool gefunden, wenn Gott gesagt hätte, und dann zwar nämlich dieses und welches Mutterhaus, ne? Das war für mich überhaupt nicht klar, weil ich eben keins kannte. Ich war gefordert, mich selber schlau zu machen und dann aus den verschiedenen Möglichkeiten heraus eine Entscheidung zu treffen. Und es gab noch öfters in meinem Leben so die Zeit, wo ich gedacht habe, oh Gott, wenn jetzt ein Brief vom Himmel runterkäme, das wäre cool. Aber Gott behandelt uns nicht wie Marionetten, sondern er würdigt uns, indem er uns einbezieht in der Art und Weise, wie wir seinen Auftrag leben. Es gibt Menschen, die hätten das gerne, dass sie ganz genau von Gott gesagt bekommen, jeden Schritt, jeden einzelnen Schritt, dass jede kleine Entscheidung ihnen abgenommen wird. Aber so geht Gott in der Regel nicht mit uns um. Er entmündigt uns nicht. Er traut uns zu, mit dem Verstand, den er uns gegeben hat, und mit den Gaben, die er uns gegeben hat, unser Leben zu gestalten und seinen Auftrag zu leben. Und jetzt sagt Gott zu dem Jona: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Ninive, das ist ganz in der Nähe vom heutigen Mosul in Irak, am Ufer des Tigris. Zur Zeit Jonas war diese Stadt ungefähr 750 Hektar groß. 12 Kilometer lang war die Stadtmauer und ganz viele Tore waren da drin. Viele Tore waren benannt nach Gottheiten der Assyrer. Hier auf dem Bild seht ihr ein Tor, das nachgebaut wurde aus den alten Steinen. Das war also so eine Megacity, würden wir heute sagen. Eine Boomtown. Das war eine Zeit lang der Regierungssitz für das Assyrische Reich. Und dahin soll jetzt der Jona. Denn die Begründung, ihre Bosheit ist zu Gott aufgestiegen. Im ganzen Jona-Buch findet man keinen Hinweis, was die Bosheit genau gemeint. Wir wissen ja wahrscheinlich alle die Geschichte von Jona, darum greife ich jetzt nicht den Predigern der nächsten Woche zu sehr voraus, wenn ich euch verrate, dass ja Ninive nicht zerstört wurde bei Jonas, nach Jonas Predigt. Aber ungefähr wieder 100 Jahre später kam ein anderer Prophet, der Nahum. Und der hat Ninive so beschrieben. Ninive, du warst wie eine Löwenhöhle, wie das Versteck, in das sich der Löwe zurückzieht, indem er seine Jungen füttert, die dort ungestört aufwachsen. Der Löwe ging auf Raub, schleppte Beute heran, war für seine Jungen Beute für seine Löwinnen. Er füllte alle Winkel seiner Höhle mit Beutegut. Wo ist nun das Löwennest geblieben? Das sagt der Nahum schon mal voraus für die Zerstörung, die dann wirklich bei Ninive geschehen wird. Aber was wir hier durchlesen können ist, Assyrien war ein absolut räuberisches, imperialistisches Reich damals, die ganz brutal mit den Leuten umgegangen sind, die sie unterjocht haben. Man kann es ein Stück auf diesem Relief da unten sehen, wo die vielen Köpfe sind von den Feinden, die sie da einkassiert haben. Eine Großmacht, die mit die anderen aufs Böseste unterjocht haben und ausgeplündert. Und Nahum hat dann noch eine Verheißung gesagt, es geht an Ninive, die Hure, die mit ihren Reizen und Zauberkünsten die Völker versklavt. Bei den Ausgrabungen von Ninive hat man 25.000 Tontafeln gefunden mit Keilschrift. Ein König, Assurbanipal, hat an seinem Hof die größte Bibliothek der damaligen Zeit zusammengesammelt, die das gesamte Wissen der damaligen Zeit beherbergt hat. Und dieses Wissen durch das Entziffern dieser Keilschrifttafeln weiß man das, war ganz stark von Magie, von Glauben und Zauber bestimmt. Das bedeutet, der größte Teil der Bibliothek, da ging es um Beschwörungs-, Omen- und Ritualwissenschaft. Auch die medizinischen Werke, die darunter sind, sind auch ganz viel Medizin mit Zauber verbunden. Es hat sich auch findet sich da auch Literatur zur Mathematik, zur Philosophie und anderen wissenschaftlichen Zweigen. Aber der Hauptteil ging es um Zauberei. Und Nahum sagt eben, mit ihren Reizen und Zauberkünsten haben sie die Völker versklavt. Das ist die Bosheit Ninives gewesen. Seit dem 8. Jahrhundert steht Ninive für diese assyrische Weltmacht, die das Gottesvolk in seiner Existenz und in seinem Glauben an den einen Gott bedroht hat. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Jetzt soll dieser eine Mann in diese Megastadt hineingehen, in diese Metropole des Assyrischen Reichs und eine Bußpredigt halten und den Untergang der Stadt ankündigen. Aber Jona machte sich auf und eben nicht nach Ninive. Er wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg vom Herrn. Man nimmt an, dass dieses Tarsis im heutigen Spanien liegt. Es gibt noch auch andere Möglichkeiten, dass es in der heutigen Türkei liegt, aber die wahrscheinlichere Möglichkeit ist Spanien. Und es war wirklich weit weg. Viel eine weitere Reise wie nach Ninive. Aber hier geht es gar nicht um die Entfernung, geografisch. Hier geht es um eine andere Entfernung. In der neuen englischen Übersetzung steht: But Jonah ran away from the Lord. Er rannte weg vom Herrn. Indem er von seinem Auftrag wegrennt, rennt er weg von Gott. Das, was wir uns doch immer wieder wünschen, dass wir Gottes Reden hören, dass wir seinen Willen erfahren, geschieht bei ihm, und was macht der Kerle? Er rennt weg. Weg vom Angesicht des Herrn. Trennung von Gott. Als Gott mich damals gefragt hat, ob ich Diakonisse werden will, würde für ihn, da habe ich gesagt, eigentlich nein. Ich kann das gar nicht. Aber irgendwie habe ich gemerkt, wenn ich jetzt nein sage, dann renne ich wieder Jona weg von Gott. Und das ist Trennung von Gott, das ist die Hölle auf Erden. Und ich habe ihm gesagt, ja, aber du musst mir alles geben, was ich dazu brauche. Ich will nicht von dir weg. Ich will nicht getrennt sein von dir. Und warum ist Jona davon gelaufen? Er wusste, ich muss Gericht ankündigen. Aber er kannte diesen Gott. Und er kannte diesen Gott, dass er ein barmherziger und gnädiger Gott ist. Und dass, wenn die am Ende noch Buße tun, dass dann gar nicht Ninive untergeht. Dass er erstmal Kopf und Kragen riskiert, um den Erzfeind, um diesen gemeinen Imperialisten zu sagen, was los ist, und dass er damit wirklich Kopf und Kragen riskiert. Dass sie ihn vielleicht gar nicht ausreden lassen, sondern ganz schnell einen Kopf kürzer machen. Und wenn sie ihn aber ausreden lassen und vielleicht echt Buße tun, dann steht er als Loser da. Dann geschieht nicht das, was er ankündigt, weil Gott ein gnädiger Gott ist. Glauben wir das, dass Gott ein gnädiger Gott ist? Glaubst du, dass Gott dir gnädig ist? Dass er dir vergibt, wenn du Schuld vor ihm bringst und dass es dann weg ist, als wäre es nie geschehen? Gott ist ein gnädiger Gott. Dummerweise ist das dem Jona zum Problem geworden, weil er Angst hatte vor der Blamage. Warum würden wir davonlaufen, wenn Gott uns einen Auftrag gibt? Wann würdest du sagen, ich gehe meinen Weg? Wenn du auch Angst hast vor Blamage? Wenn es zu gefährlich wird? Hier in Deutschland ist es kaum der Fall mit dem gefährlich werden. Was anderes ist es schon, wenn man vielleicht in die Mission geht. Aber dumm angequatscht kann man auch hier werden. Gemobbt werden an der Arbeitsstelle. Sind das manchmal Motive für uns zu sagen, ich mache jetzt nicht das, was Gott mir sagt. Ich bin jetzt nicht ehrlich. Ich bekenne jetzt Gott nicht. Ich helfe jetzt demjenigen nicht, weil dann tun die anderen lästern. Oder was es auch gerade ist, was mir klar wird, was ich tun soll. Die Eingangsfrage habe ich euch ja gefragt, wer wünscht sich, dass Gott zu ihm spricht? Wer will Gottes Willen gerne erkennen? Wer fragt Gott, was soll ich tun? Ich habe mal den Bernhard Rebsch erlebt bei einem Seminar. Der Bernhard Rebsch, der war Leiter der Klostermühle von den Fackelträgern. Und er hat eben ein Seminar gehalten zu dem Thema, wie erkenne ich den Willen Gottes. Und da hat er gesagt, Gott hat keine Schwierigkeiten, Menschen zu führen, aber er hat Schwierigkeiten mit Christen, die den ihnen bekannten Willen Gottes nicht tun. Ich darf vertrauen, wenn ich Gottes Willen tun will, dass er mich dann führt durch seinen Heiligen Geist, durch den Verstand, den er mir gegeben hat und den er geheiligt hat, durch sein Wort, durch meine Geschwister und tausend andere Weisen hat er, uns zu führen. Gott hat keine Schwierigkeiten, Menschen zu führen, aber er hat Schwierigkeiten mit Christen, die den ihnen bekannten Willen Gottes nicht tun. Was ist der bekannte Wille Gottes? Der Bernhard Rebsch hat uns damals 4 Bibelstellen vorgestellt, wo Wille Gottes ausdrücklich erwähnt ist. Und die schauen wir uns kurz miteinander an. Ich habe die 4 Bibelstellen auch auf so ein kleines Kärtchen geschrieben und habe davon etliche gemacht. Und wer die am Ende mitnehmen möchte, kann die auch ausgedruckt mitnehmen. Man braucht entweder vielleicht einen langen Arm oder eine Lupe, auf jeden Fall eine gute Brille, wenn man schon ein bisschen älter ist. 1. Petrus 2, Vers 15 heißt: Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch das Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Luther hat da herrliche Sprache, ne? Das Maul stopfen. Die gute Nachricht übersetzt: Denn Gott will, dass ihr durch eure guten Taten alle zum Schweigen bringt, die aus Dummheit und Unwissenheit gegen euch reden. Was ist der Wille Gottes? Dass ich eben nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn reagiere. Wie ich es vielleicht aus meinem Inneren heraus, aus meinen natürlichen Regungen heraus machen würde. Sondern Gutes tun. Mit guten Taten den anderen das Maul stopfen. Was ist der Wille Gottes? 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Man könnte den Vers auch so übersetzen: Lebt, was ihr seid. Lebe, was du bist, nämlich Gottes Kind, Gottes Stellvertreter hier in dieser Welt. Ein Brief Christi. Also leb auch so, wie es dem entspricht. 1. Thessalonicher 5. Seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Das meint nicht, dass wir immer mit dem Keep Smiling durch die Welt gehen müssen. Ich denke, was es meint, ist das, was der Johannes, der Evangelist Johannes, so ausdrückt: Bleibe in Jesus. Bleib in Jesus. Bleib in Verbindung mit ihm. Bezieh dein Leben, das, was du erlebst, auf ihn. Drum sei dankbar in allen Dingen, weil dein himmlischer Vater, der dich so liebt, da ist und für dich sorgt. Und 1. Timotheus 2, Vers 4: Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Das ist ausgesprochener Wille Gottes, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und Gott kennenlernen. Und dafür sollen wir beten und davon sollen wir reden. Gott hat keine Schwierigkeiten, Menschen zu führen, aber hat Schwierigkeiten mit Christen oder auch mit einem Jona, die den ihnen bekannten Willen Gottes nicht tun. Wollen wir Gottes Reden hören? Wollen wir seinen Willen wissen? Oder wollen wir unser eigenes Ding machen? David, der König David, hat lange bevor der Jona gelebt hat, dieses Motiv des Wegrennens von Gott in einem Psalm verarbeitet. Und diesen Psalm möchte ich gern jetzt mit euch beten. Und ihr seht, das sind immer Verse vorne dran und Verse hinten dran. Und ich würde euch einladen, mitzubeten, und vielleicht, dass diese Gruppe immer den vorderen Teil mitbetet, laut, und den zweiten eingerückten Teil im Herzen, und euch, dass ihr den eingerückten Teil laut betet und den anderen leis im Herzen. Und dass wir so miteinander diesen Psalm noch zum Abschluss beten. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir, und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, da ich im Verborgenen gemacht wurde, da ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, da ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Wenn ich aufwache, bin ich noch immer bei dir. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigen Wege. Amen. Amen.